Deutschlandfunk, Interview.
Das letzte Geleit für George Floyd. Mehr als 6000 Menschen haben sich in den USA von dem Mann verabschiedet, dessen gewaltsamer Tod durch einen weißen Polizisten das ganze Land erschüttert hat. Gestern wurde Floyd in Texas, wo er aufgewachsen ist, beigesetzt. Und ich konnte kurz vor der Sendung mit der Politikwissenschaftlerin Joyce Marie Mushaben in Washington darüber sprechen. Sie war Professorin an der Universität von Missouri, arbeitet jetzt unter anderem für das Zentrum für deutsche und europäische Studien an der Georgetown-Universität. Sie hat viel geforscht zur Integration, Migration und sozialen Bewegungen in den USA. Ich habe sie zuerst gefragt, was sie gedacht hat, als sie die Bilder gesehen hat mit den vielen Menschen, die vor George Floyds goldenem Sarg Schlange standen, um sich zu verabschieden.
Ja, es hätte George Floyd sicherlich sehr überrascht zu sehen, was seinen Tod hervorgerufen hat. Da war zweifelsohne ein normaler Mensch, anscheinend sehr geliebt von seiner Familie, Verwandten und Freunden. Und er wollte bestimmt ein glückliches, gleichberechtigtes Leben führen. Aber seine Hautfarbe hat dennoch dazu beigetragen, dass ihm dieser amerikanische Traum untersagt wurde. Als erstes, was mir aufgefallen ist, vor allem heute, ist, dass die Fountain of Praise-Kirche überwiegend mit schwarzen Trauernden besetzt worden ist. Es gab auch viele ältere Menschen, das heißt Leute, die vielleicht einen persönlichen Bezug zur Bürgerrechtsbewegung der 50er und 60er Jahre gehabt hat. Das Kirchenbild stand aber im starken Kontrast zu den Fotos, die wir im Laufe der Straßenprotesten gesehen haben. Die überwiegende Mehrheit, die sich dort versammelt haben, also die stammten aus einer ganz anderen Generation. Besonders zu begrüßen ist natürlich die Tatsache, dass die Zusammensetzung der Demos auch sehr bunt gemischt war. Schwarze, braune, weiße, Latinx, asiatische Abstammung. Die Mitglieder dieser Generation haben von Kindesbeinen auf gelernt, mit Difference zu leben. Insofern ist für sie eher eine Selbstverständlichkeit, dass alle Gruppen, die sich daran beteiligt haben, sich gegenseitig zuhören und füreinander da sein müssen. Mhm. Das heißt, im Laufe dieser Trauerfeier haben wir auch ein bisschen mit Trennungsfragen zu tun gehabt.
Und wenn Sie diese Proteste ansprechen, hat der Tod von George Floyd die Antirassismusbewegung in den USA machtvoller gemacht? Hat er ihr neue Macht verliehen?
In der Tat. Ich meine, wir müssen natürlich bedenken, dass Martin Luther King Jr., schwer zu glauben, schon vor 52 Jahren umgebracht worden ist. Die meisten, die während der letzten zwei Wochen auf die Straße gegangen sind, die haben diesen King nie als einen real existierenden Menschen erlebt, sondern praktisch nur als ein Klischee, den alle während Black History Month irgendwie loben müssen. Sogar das schwer erkämpfte Wahlberechtigungsgesetz, das Voting Rights Act of 1965, liegt mehr als ein halbes Jahrhundert zurück. Ob wir wirklich mit einem neuen Kapitel zu tun haben, werden wir natürlich erst am 3. November feststellen können.
Bei den Wahlen,
ja,
meinen Sie?
Demonstrationen, jawohl. Also die Demonstrationen haben neue politische Impulse freigesetzt. Aber also ich bin alt genug zu denken, damit ist wenig getan.
Ja.
Nur wenn sie alle dranbleiben und sich vor Ort organisieren, nur wenn sie selber bereit sind, in die Politik einzusteigen, werden wir vielleicht tatsächlich ein neues Kapitel mit einem Happy Ending erleben.
Und das wäre jetzt die Frage, denn George Floyd ist jetzt beigesetzt, die Trauerfeiern sind vorbei. Werden damit auch die Proteste abklingen?
Ich glaube schon. Erstens kann man diese Leidenschaft nur so lange am Leben halten und irgendwann mal fängt es an, auch sehr heiß zu werden, mitten auf der Straße. Und ich denke, dann müssen die Leute sich wirklich ein bisschen zurückziehen und sich überlegen, wie sie sich denn auf der Basisebene organisieren können. Wir hatten schon ein Beispiel mit dieser Occupy-Bewegung. Da waren sie alle laut und glücklich und zufrieden miteinander. Und dann ist das einfach so in die Luft verschwunden. Und hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, vor allem im Hinblick auf die Wahlen, die dann im November stattfinden werden. Mhm. Da konnten sie dann hier punkten, da konnten sie dann Programme ausarbeiten, da konnten sie Druck auf die eigenen Abgeordneten ausüben.
Wie ist das denn in den USA wahrgenommen, dass es diese Proteste jetzt weltweit gab?
Ja, da weiß ich nicht. Also manche von uns sind natürlich, haben beruflich damit zu tun, aber ich glaube, dass die meisten Leute in meinem Land genug zu tun haben, das Land selber hier zu reformieren. Und die Leute, vor allem die Leute, die 2 oder 3 Jobs nachgehen müssen, um einfach über die Runde zu kommen, haben keine Zeit für ausländische Medienberichte. Ich kann nur hoffen, dass unsere Proteste als einen Weckruf für die Bürgerinnen und Politikerinnen in anderen Ländern dienen können. Denn Rassismus kennt keine nationalen Grenzen. Also die Diskussion habe ich dann schon ein bisschen in Deutschland mit angehört.
Und Sie haben auch gerade geschildert, diese lange Geschichte des Rassismus in den USA. Warum ist Rassismus heute immer noch Thema und warum haben auch die Jahre mit Barack Obama als Präsident daran nichts geändert?
Ja, erstens, dieser Rassismus ist natürlich jetzt fest in den Institutionen geankert. Wir haben diese Jim Crow Laws. Also die meisten Leute, die reden gern über Sklaverei, aber ich glaube, die Jim Crow Laws, vor allem also die Gesetze, die in den 20er, 30er und auch 40er Jahren beschlossen worden sind, haben dazu beigetragen, dass wir diese geteilten Nachbarschaften haben. Nachbarschaften, die zwar separate, aber nicht equal gewesen sind. Nur wenn wir um die Schulfinanzierung reden. Alle Schulen werden dann von den Grundsteuern finanziert. Und das heißt, wenn du in eine schlechte Nachbarschaft hineingeboren bist, dann besuchst du dann schlechte Schulen, hast dann weniger Arbeitsmöglichkeiten und du kommst ja aus diesem Kaff nie raus. Außerdem haben wir das Problem, wir dachten schon, dass während der Obama-Zeit also vieles vorangekommen ist. Wir waren, also solche Leute wie ich, waren glücklich und zufrieden. Aber es ist ja wirklich erstaunlich, wie viel Trump innerhalb kurzer Zeit hat zurückdrehen können, zurückdrehen wollen von vornherein. Das hat er seinen Unterstützern und Wähler und Wählerinnen auch versprochen. Zum Beispiel die Sachen, die er alles per Verordnung gemacht hat und nicht per Gesetze. Also der versteht nicht mal Gewaltenteilung in unserem System. Ja, und ich würde sagen, dass wir jetzt 20 Jahre zurückversetzt worden sind, vor allem wenn ich mir das Supreme Court anschaue.
Bleiben wir mal kurz noch auf der politischen Ebene, die Sie jetzt gerade schon angesprochen haben. Joe Biden, der demokratische Herausforderer von Donald Trump, der hat die Familie von George Floyd getroffen und er hat auch eine Videobotschaft zu der Trauerfeier gestern geschickt. Und Donald Trump hat dagegen Polizisten ins Weiße Haus eingeladen. Welches Zeichen setzen die beiden denn damit für den kommenden Wahlkampf?
Also ich glaube, wir haben heute nichts Neues über den beiden gelernt. Trump glaubt eigentlich nur an Teilen herrschen und Selbstprofilierung. Der hat null Interesse an gesellschaftlichen Veränderungen im fortschrittlichen Sinne. Biden ist endlich mal aus seinem Kokon rausgekommen. Aber das, was er anzubieten hatte, das war mir auch ein bisschen blass, also ein bisschen menschlich gedacht. Aber ich habe diesen Moment vermisst, den wir alle bei Obama in South Carolina miterlebt haben, wo man wirklich das Gefühl hatte, Obama hatte sich mit seiner Gruppe, mit den Leuten da durchaus identifiziert. Und bei Joe Biden wirkte das ein bisschen auferlegt.
Aber wäre es nicht auch bei Joe Biden eigentlich seine Aufgabe, wie für Politiker im Allgemeinen, zu vereinen und da jetzt nicht nochmal eine neue Polarisierung zu setzen? Also wäre es auch Joe Bidens Aufgabe gewesen, sich beiden Seiten gleichzeitig zuzuwenden, sowohl der Antirassismusbewegung als auch Polizisten, die sich zum Teil vielleicht jetzt auch zu Unrecht in Verantwortung genommen sehen für eine brutale Tat eines Kollegen, für die ja andere nichts können?
Ich glaube, es ist ein bisschen viel, wenn wir das alles von einem Mann erwarten. Denn vor allem also die Polizei, die muss dann von unten reformiert werden. Und also die Regelungen und die Gesetze, die unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland, von Bezirk zu Bezirk, von Staat zu Staat. Man hat da in Austin, Houston und Dallas ganz andere Erfahrungen gemacht in den letzten 2 Wochen zum Beispiel. Es gibt zwar bestimmte Sachen, die sie von oben herab neu organisieren können. Vor allem würde ich vorschlagen, diese National Defense Authorization Act abzuschaffen, wobei die nicht nur die Polizei, sondern auch Schulen und Universitäten übrig gebliebenen Waffen vom Pentagon zu verbilligten Preisen kaufen können. Obama hat versucht, da die Bremse zu ziehen und Trump hat das alles wieder rückgängig gemacht. Aber im Grunde genommen hängt es davon ab, wer Biden, wenn er gewinnt, wem er alles mit ins Weiße Haus mitbringt. Wir haben ein Generationswechsel dringend nötig, nicht nur im Weißen Haus, sondern auch im Kongress. Und die Leute müssen dann die Arbeiten, die sehr groß sind, aufteilen, damit also die Expertise da ankommt, wo es am dringendsten gebraucht wird.
Sagt die Politikwissenschaftlerin Joyce Marie Mushaben. Frau Mushaben, vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
Gern geschehen.